Die Bibeln aufschlagen im Daniel, Propheten Daniel, Kapitel 7. Daniel 7. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigttext hören. Es ist das ganze Kapitel 7 aus dem Propheten Daniel. Es ist das erste Kapitel der zweiten Hälfte des Propheten Daniels, ist das erste Kapitel des apokalyptischen Teils dieses Propheten. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, das zweite Tier, glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes Tier, wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinen Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und 3 der vorherigen Hörner wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms, der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt. Und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten, dass 4 Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich in sicherer Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eiserne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat, auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und von dem 3 ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen kommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für 1 Zeit, 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Über das Gericht, aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen, des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Wir haben also jetzt uns die ersten 6 Kapitel des Propheten Daniel angeschaut und das sind Berichte gewesen, Erzähltexte. Ja? Und jetzt kommen noch 6 weitere Kapitel und diese Kapitel sind im Wesentlichen apokalyptisch. Das ist eine besondere Literaturgattung, die gibt es innerhalb der Bibel, kennen wir vor allem aus der Offenbarung, aus dem Buch Daniel, manche Kapitel in den Propheten. Und die gibt es aber auch außerhalb der Bibel. Zu dieser Zeit wurden auch apokalyptische Bücher von verschiedenen Leuten geschrieben, die sind aber um ein Vielfaches schräger als das, was wir in der Bibel schon als ziemlich bizarr und komisch bezeichnen. Ja, man merkt schon den Unterschied zwischen apokalyptischer Literatur in der Bibel oder eben außerhalb der Bibel. Bevor wir jetzt zu diesem Kapitel kommen, möchte ich deshalb eine kleine Einführung in apokalyptische Literatur der Bibel euch geben. Zunächst einmal wollen wir uns anschauen, was ist der Zweck dieser Literatur? Apokalyptische Texte in der Bibel dienen immer dazu, das Volk Gottes im Glauben zu stärken und zu trösten in schweren Zeiten. Sie dienen nicht dazu, dass wir über die Endzeit spekulieren. Sie dienen uns nicht dazu, dass wir mit ihnen die Tageszeitung oder umgedreht auslegen. Sie dienen dafür, dass das Volk Gottes im Glauben gestärkt und getröstet wird, besonders in schweren Zeiten. Deshalb sind die 3 Hauptthemen immer gleich. Das erste ist, das Böse nimmt immer mehr zu, ja, es nimmt Überhand, wird am Ende aber nicht die Oberhand behalten. Das ist auch das Thema unserer heutigen Predigt. Das Böse nimmt Überhand, es wächst sich aus, aber es wird nicht die Oberhand behalten. Das zweite Thema apokalyptischer Literatur in der Bibel ist, das Volk Gottes wird Not erfahren, aber steht dennoch unter Gottes Fürsorge. Es wird Not erfahren, es wird viele Bedrängnisse erfahren, aber es steht unter Gottes Fürsorge. Und das dritte Thema ist, es gibt nur ein Reich, was ewig währen wird, das Reich Gottes. Es gibt nur einen König, der immer in Ewigkeit regieren wird, das ist Jesus Christus. Besonderes Merkmal dieser apokalyptischen Literatur ist ihre Symbolik. Geheimnisvolle, teils sehr bizarre Bilder werden verwendet, ja, Zahlen und Tiere. Und dann besondere Körperteile der Tiere spielen eine besondere Rolle. Ja, wir haben es heute von Ihnen auch gehört, von diesen Hörnern. Gott sagt uns mit diesen Bildern auf geheimnisvolle Art und Weise die Geschichte voraus, um aber durch diese Bilder auch deutlich zu machen, dass der Herr der Geschichte ist. Er lenkt die Geschichte, um uns darauf vorzubereiten, was alles kommen wird, aber eben vor allen Dingen, um uns Zuversicht auch in ausweglosen Situationen zu geben. Kapitel 7, was wir jetzt gerade gehört haben, das ist zeitlich einzuordnen vor Kapitel 5. Also diese Vision hat Daniel empfangen im ersten Jahr des Königs Belsazar und im Kapitel 5 sind wir dann quasi im letzten Jahr, wo dann seine Herrschaft ein Ende nimmt. Das ist ganz wichtig. Für Daniel, wir haben es gehört, war diese Vision, die er bekam, erstmal erschreckend. Aber sie hat ihn dennoch im Glauben gestärkt. Denn so konnte er sich dann vor Belsazar stellen, in dieser Runde der Mächtigen, wo er gerufen wurde, nachts, als diese Schrift an der Wand war. So konnte er sich dorthin stellen, als quasi vor den Toren der Stadt schon das nächste Superreich vor der Tür stand und es noch in dieser Nacht einnehmen sollte. So konnte er sich hinstellen und erstmal mutig eine Strafpredigt für diesen gottlosen König halten. Er hat sich dorthin gestellt und gesagt, die Geschenke, die du mir geben willst, ist mir alles egal. Ich will sie gar nicht haben. Ich will dir eins sagen, ich werde hier Klartext reden. Ich werde dir die Wahrheit verkünden. Und dazu gehörte sehr viel Mut. Woher hat er den Mut hergehabt? Er wusste, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Immer wieder stehen wir auch in Versuchungen, ja, Kompromisse einzugehen. Oder wir fragen uns, lohnt sich das? Lohnt sich das, Christus nachzufolgen? Lohnt sich das, ihm zu dienen, anderen zu dienen? Lohnt sich das, hier in dieser Welt das Evangelium zu verkünden? Ich habe es doch schon manchen Leuten schon so oft gesagt, es passiert doch nichts. Lohnt sich das, ein klares Bekenntnis zu geben? Lohnt sich dieser Kampf des Glaubens? Das bringt doch letztlich nur Probleme mit sich. Ja, wo wird das alles enden? Wie sollen wir das schaffen, all diese Zweifel, die in uns hochkommen? Wisst ihr, die ersten 6 Kapitel im Buch Daniel, die haben uns gezeigt, wie man, selbst wenn man alleine ist, für Gott gegen den Strom schwimmen kann. Wie geht das? Wie kann ich als gottesfürchtig in einer gottlosen Welt leben? Und jetzt die letzten 6 Kapitel, die zeigen uns, warum es sich lohnt. Es ist der Mühe wert, weiter Gott treu zu folgen. Das ist der Zweck, das ist der Sinn apokalyptischer Literatur in der Bibel. Es lohnt sich. Sie macht uns Mut. Und jetzt möchte ich noch kurz auf den Inhalt eingehen. Die 6 Kapitel, also die letzten 6 Kapitel, die bilden eigentlich 3 Abschnitte. Es sind 3 Einheiten, ein Ausleger hat gut geschrieben. Es sind 3 Berge, die wir zu bewältigen haben. Ja? Nicht 6 Berge, sondern eben nur 3 Berge. Der erste Abschnitt sind Kapitel 7 und 8, die gehören irgendwie zusammen. Dann kommt Kapitel 9 und dann 10 bis 12. Aber es geht in all diesen Visionen um den Zeitraum der großen Weltreiche. Es ist etwa so dieser Zeitraum, den wir schon von Nebukadnezars Traum aus Kapitel 2 gehört haben. Allerdings werden manche Zeitabschnitte bzw. Übergänge oder auch Herrscher quasi herausgezoomt oder genauer unter die Lupe genommen. Und es wird gezeigt, wie diese Herrscher oder Zeiten, besonders auch harte Verfolgung, auf die allerletzte Zeit der Weltgeschichte hindeuten. Doch Gott, ja, Christus, sein Sohn, wird am Ende als Sieger hervorgehen und das ist diese große Ermutigung für uns im Glauben auszuharren. Soweit erstmal als Einführung und jetzt wollen wir uns an dieses Kapitel 7 heranwagen. Und mein erster Punkt für dieses Kapitel lautet, die Vision der 4 Tiere oder Daniels Vision der 4 Tiere und ihre Deutung. Die Vision der 4 Tiere und ihre Deutung. Also ist schon mal interessant, dass Daniel diesmal einen Traum hat. Bisher hatten ja immer die Könige irgendeinen Traum, jetzt hat Daniel einen Traum und es ist ein Traum von Gott und er ist ihm sehr, sehr deutlich vor Augen, dass er sie ihm am nächsten Morgen aufschreiben kann. 4 Winde blasen aus den 4 Himmelsrichtungen auf ein großes Meer, so geht's los. Das aufgewühlte Meer steht in der Bibel immer für chaotische Verhältnisse, für auch das Böse. Es kann stehen für die böse aufgewühlte Menschheit, aber das Meer ist auch der Ort der Dämonen. Und aus dieser Mischung, aus dieser chaotischen, bösen Mischung, entsteigen 4 bizarre Tiere, die 4 Weltreiche symbolisieren. die wir schon aus Nebukadnezars Traum kennen. Kapitel 7, Vers 17 wird dann gesagt, dass das vier Könige sind, die sich aus der Erde erheben. Also hier wird nochmal der Bezug gemacht, die kommen aus den Menschen, das sind nur Menschen. Die scheinen übernatürliche Macht zu haben, aber es sind nur Menschen. Diese vier Reiche, werden wir gleich noch sehen, sind eben, wie gesagt, diese vier Reiche aus Nebukadnezars Standbild. Es geht los mit den Löwen. Der Löwe allerdings ist nicht nur ein Löwe, der hat vier Flügel. Dieses Symbol Löwe mit Flügel, das kennen wir, der hat zwei Flügel, nicht vier, zwei Flügel, das kennen wir aus den Ausgrabungen. Das war ein ganz typisches Symbol in Babylon. Und der Löwe steht natürlich für die Kraft und der Adler steht für die Schnelligkeit, auch Weiträumigkeit, wo man überall schnell hinkommen kann. Aber es ist klar, dieses Reich, es hat einen bestienartigen, einen tierhaften Charakter. Unmenschlich. Aber dann kommt es zu einer Verwandlung. Das Reich wird irgendwie menschlich und wir kennen den Grund schon für diese Verwandlung. Wir haben ihn schon erfahren in Kapitel 4, das war die Bekehrung Nebukadnezars. Der wurde dort in dem Kapitel wie ein Tier, aber am Ende wurde er wieder wie ein Mensch, hat ein menschliches Herz. Das ist diese Verwandlung Nebukadnezars, das war natürlich gut für ihn und gut sicherlich auch für seine Herrschaft, aber letztendlich hat das Reich dann an Kraft verloren und das nächste Reich kam an die Macht, nämlich der Bär. Ja, Vers 5, das zweite Tier glich einem Bären und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen und es wurde zu ihm gesprochen, steh auf und friss viel Fleisch. Also der Bär, der war, ist natürlich ein gefährliches Tier. Er war nur halb aufgerichtet, also er war noch ein bisschen unbeholfen, aber wir wissen es, wenn ein Bär sich aufrichtet, ist er bereit zum Kampf. Es handelte sich hier um das Zweite Weltreich, um das Reich der Meder und Perser. In dem Standbild war es Brust und Arme, ja, das Reich mit den zwei Armen, Medo-Persien. Als Daniel diese Vision empfing, da stand dieses Reich gerade im Begriff, sich aufzurichten. Das ist der Punkt. Ja, es war noch nicht wirklich so, dass es auf Babylon losgehen konnte, aber es bestand gerade im Begriff, sich aufzurichten und es wollte und es sollte viel fressen, also das heißt Land einnehmen. Keiner weiß so richtig, was diese drei Rippen bedeuten. Vielleicht ist damit Bezug genommen auf die drei großen Siege, drei großen Schlachten oder drei großen Landeinnahmen von Medo-Persien, nämlich über Babylon, über Lydien und über Ägypten. Und dann kommt das dritte Tier, der Panther. Dieses Tier hatte vier Vogelflügel auf seinen Rücken und auch vier Köpfe hatte das Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Hier liegt der Schwerpunkt auf Schnelligkeit. Ja, ein Panther ist viel gewandter, viel schneller als ein Löwe und diese vier Flügel betonen das halt nochmal sehr schnell. Die Viererzahl symbolisiert aber darüber hinaus noch einfach die ganze Welt. Ja, vier steht für die ganze Welt, die vier Winde oder die vier Enden der Erde, dann wissen wir, aha, die ganze Welt. Es geht also um ein Reich, welches sehr schnell die ganze Welt erobert hat. Und wir sehen hier wiederum, dass das dritte Reich aus diesem Standbild ist, welches das griechische Weltreich ist, welches unter Alexander dem Großen sehr, sehr schnell die ganze damalig bekannte Welt eingenommen hat. Ja? Die ganze Welt bedeutet immer die ganze bekannte, damalig bekannte Welt. Und dann kommen wir zum vierten Tier, ja, Vers 7. Nach diesen sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ach so, übrigens, dass man jetzt genau die Tiere bestimmen kann, ich greife da nicht nur auf Daniel 2 zurück, sondern auch auf die fortfolgenden Kapiteln, wo teilweise dann sogar eben es noch konkreter wird, welches Reich hier gemeint ist. Ja. Aber ich habe heute nicht die Zeit, euch jeden einzelnen Grundlagenvers dann deutlich zu machen, warum ich jetzt euch sagen kann, dass es jetzt hier Persien ist und so weiter. Man kann es noch viel ausführlicher machen. Aber jetzt kommen wir zu diesem vierten Reich. Vers 7, nach diesen sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne. fraß und zermalmte, übertrat das Übrige mit den Füßen und es war ganz anders als alle vorherigen Tiere. Also die bisherigen Tiere, die waren ja schon nicht ganz normal. Aber dieses vierte Tier, das steckt völlig aus der Art. Da gibt es gar keinen Vergleich zu irgendeinem Tier, was wir kennen. Das ist ein Monster. Ja? Und das ist ein Monster, welches wütet, frisst, zermalmt, zertritt, zerstört. Und der Hinweis auf das Eisen macht jetzt aber deutlich, dass es hier um den vierten Teil des Standbildes von Nebukadnezar geht, der ja auch aus Eisen war. Ja, es ist also dieses grausame römische Weltreich, ein viel größeres Reich nochmal. Ein Reich, was viel beständiger war, viel länger, viel grausamer. Über dieses Reich erfahren wir nur noch mehr. Daniel sieht drei Phasen dieses Weltreichs. Das erste ist halt dieses Tier erstmal. Dann geht es aber in einer zweiten Phase um die 10 Hörner. Das können wir noch mit dem Standbild von Nebukadnezar verlinken, ja, denn dieses eiserne Reich, diese Beine gehen dann über die Füße und die haben dann diese 10 Zehen. Ja. Und dann kommt halt noch dieses kleine Horn. Schauen wir uns erstmal die 10 Hörner an. Das Horn ist ein Symbol der Macht. Na klar, ein Tier, welches ein großes Horn hat, ist meistenteils ein mächtiges Tier. Das Horn ist ein Symbol der Macht. Und auch die 10 ist eine symbolische Zahl. Es geht also nicht hier um konkret 10 Könige, wie könnte man die jetzt abzählen, wer ist jetzt hier der 10. Nein, 10 ist eine Zahl für Vollständigkeit und eine Vielzahl, es sind nicht nur 3, es sind 10, es sind viel. Es geht also hier um die Nachfolgestaaten Roms. Nachfolgestaaten, die ohne Rom nicht existieren könnten, aber auch nicht mehr selbst Rom sind. Aus heutiger Sicht können wir genau das bestätigen. Das Römische Reich ist bis heute prägend für unsere Staaten. Es wird ja viel diskutiert, wann und natürlich dann auch, wer hat dieses Buch Daniel geschrieben? Denn diese verschiedenen apokalyptischen Kapitel, diese Visionen, die sind so detailliert, so genau, dann auch über Griechenland und Persien, über Alexander den Großen und so weiter, die sind so genau, dass natürlich der normale, liberale, in Klammern ungläubige Theologe sagt, ja, ist alles erst nachher aufgeschrieben worden. Das kann nicht Daniel aufgeschrieben haben, der kann das ja gar nicht gewusst haben. Woher sollte er das denn wissen, so genau? Das ist natürlich nachher aufgeschrieben worden. So, selbst wenn das nachher aufgeschrieben wurde, das konnten dann die es nachher aufgeschrieben haben, auch noch nicht wissen. Dass bis heute, ja, also von Daniel aus gesehen, 2600 Jahre lang das Vierte Reich prägend ist. Ich kann euch das jetzt nicht alles deutlich machen, wie es ist, aber ich will euch von einem wirklichen Fachmann, ja, der es sehr stark untersucht hat, Francis Schaeffer, das war ein Apologet, ein Theologe, ein Wissenschaftler, der auch viel darüber geschrieben hat, der schreibt in einem Buch, wo er die Weltgeschichte vom Rom an beginnt bis heute aufschreibt, das Buch heißt Wie können wir denn leben, sehr zu empfehlen, schreibt, seit den ersten Eroberungen der Römischen Republik bis in unsere Zeit üben die Gesetzgebung und das politische Gedankengut Roms starken Einfluss auf Europa und die gesamte westliche Welt aus. Überall, wohin die westliche Zivilisation vordrang, trug sie den Stempel Roms. Ja, die westliche Zivilisation, die hat manche Erdteile erst im letzten oder vorletzten Jahrhundert erobert oder geprägt, aber trotzdem. Ja, so ein Staat wie Indien, der viele, viele Jahrhunderte vielleicht gar nicht so sehr von Rom geprägt war, ist am Ende doch durch die westliche Welt geprägt worden. Und jetzt kommen wir noch zu diesem kleinen Horn. Ja, Daniel sieht noch eine dritte Phase dieses letzten großen Reiches, die dritte Fortsetzung. Das ist die Zeit des kleinen Horns. Es ist ein 11. Horn, aber es ist eben nicht mit den anderen 10 gleichzusetzen. Es geht aus ihnen hervor, ersetzt einige von ihnen und herrscht über die anderen. Es wird also ein 11. Königreich geben oder vielleicht nur einen 11. besonderen Herrscher. auf dem sich die ganze Macht konzentriert. Und diese Person, die redet große Dinge, das ist immer eine Formulierung dafür, dass sie sehr massiv, sehr frech gegen Gott lästert. Aber doch bei aller Größe und Macht dieses besonderen Horns ist es nur eine Person, es ist nur ein Mensch. Darum der Hinweis auf die Menschenaugen. Ja, wahrscheinlich hat es solche Macht, so einen Einfluss, macht so viel her, dass man denken könnte, wow, das ist doch nicht mehr nur menschlich. Aber hier wird schon gesagt, nein, es ist nur ein Mensch. Ich denke, dass Daniel hier schon den Antichristen sieht. Paulus schreibt über diesen Menschen, den Mensch der Sünde, den Mensch des Verderbens, in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wir haben das ja heute schon in der Lesung gehört, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also wird sehr fromm alles aussehen, aber es wird gegen Gott und gegen Gottes Volk gerichtet sein. Unter anderem durch Kapitel 8, was jetzt dann folgt in Daniel, aber auch natürlich einige Stellen im Neuen Testament wird deutlich, dass es immer wieder Antichristen geben wird. Ja, Johannes schreibt, der Antichrist wird kommen und es sind ja schon viele da. Also es wird immer wieder Menschen beziehungsweise Herrscher geben, die auf extreme Art und Weise nicht nur sich gegen Gott und gegen Gottes Herrschaft richten, sondern eben auch das Volk Gottes bedrängen und verfolgen. Diese Antichristen sind aber jeweils immer nur Vorläufer des letzten Antichristen. Irgendwann wird also eine Person auf der Weltbühne erscheinen, die alle Vorläufer nochmal toppen wird. Weil es so grausame Herrscher in der Welt gab, gab es immer wieder Christen, die gesagt haben, das ist er jetzt. Ja, das muss er sein. Aber wir merken, es waren nur Vorläufer. Wir lesen Vers 25, er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Er wird also die Gemeinde verfolgen, bis sie keine Wirkung mehr hat, bis sie keine Sichtbarkeit mehr in der Welt hat. Sie wird noch da sein, sie wird nicht ganz weg sein, aber sie wird nicht mehr sichtbar sein, keine Wirkung mehr haben. Und er wird sogar so weit gehen, dass er von Gott selbst eingesetzte Zeiten, das heißt Festzeiten, ja, den Jahreskalender, der ja maßgeblich durch die Heilsgeschichte geprägt ist, und auch die Gesetze ändert. Ich will nicht zu viel sagen, aber wir merken ja, dass immer mehr an den christlichen Feiertagen gearbeitet wird. Ja. Noch ist unser Kalender ziemlich christlich geprägt. Ja. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber es wird Schritt für Schritt dann gehen, dass man sagt, warum brauchen wir eigentlich zwei Weihnachtsfeiertage, zwei Osterfeiertage, es gibt doch so viele andere Religionen, so viele andere Feiertage und so weiter. Ne? Also wir merken, dass es da in so eine Richtung auch gehen kann, dass es einfach so dieses Kalendarische angeht, aber dass Gottes Gebote geändert werden und aufgelöst werden, bis hin in die Schöpfungsordnung, das ist Alltag. Das ist das, was wir kennen. Am Ende wird es so aussehen, als ob das kleine Horn über die Gemeinde und damit auch über Gott siegreich hervorgehen wird. Ja, die Gemeinde wird wie aufgerieben sein. Aber was lesen wir hier? Die Heiligen des Allerhöchsten wird er aufreiben, er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Diese Zahl erscheint dann vor allem in der Offenbarung und zwar in drei verschiedenen Formen. In der Offenbarung wird sie zweimal, glaube ich, mit 42 Monate angegeben, dann mit 1260 Tagen oder eben eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Es sind immer ungefähr 3,5 Jahre. In der Offenbarung ist es auch eine sehr symmetrische Sache. Es wird sozusagen am Anfang und am Ende kommen, ich weiß es jetzt nicht genau, die 42 Monate, dann die 1260 Tage und in der Mitte eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe oder so. Wir merken also Symbolik. Ja? Und in der Offenbarung bezieht sich diese Zahl immer auf die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. geht um die Zeit, in der wir jetzt leben, diese letzte Zeit vor dem Ende. In der Zeit wird es eben das Böse sich auswachsen. Ja? Aber Gott wird sein Volk bewahren. Hier in Daniel 7 wird damit allerdings jetzt nur die Regierungszeit dieses einen letzten Horns bezeichnet. Ich denke, das ist wiederum ein Hinweis darauf, dass sich in ihm und in dieser Zeit das Böse nochmal zuspitzen wird. Er wird eine Zeit regieren. Ist das jetzt eine Wahlperiode? Ist das jetzt ein Jahr? Das ist jetzt mal dahingestellt. Das ist halt irgendwie eine Zeit. Und wird so erfolgreich sein, dass er dann nicht einfach nur eine weitere Zeit regieren wird, sondern also mal wiedergewählt werden wird, sondern er wird dann gleich zwei Zeiten regieren. Und es wird dann noch besser laufen und wir würden jetzt alle schlussfolgern, das werden die Leute dann auch machen. Und jetzt geht's wie weiter? Jetzt wird er gleich mal vier Zeiten regieren, ja, gleich nochmal verdoppelt. Und wenn wir das dann zusammenzählen, kommen wir auf sieben und sieben steht für die Vollzahl. Ja, das wird dann sozusagen gar nicht mehr aufhören. Vollkommen sein. Aber was passiert, als alle denken, jetzt geht's so richtig los, bam, nur eine halbe Zeit. Ein jähes Ende wird gesetzt. Das ist die Symbolik hier an dieser Stelle. Ich weiß auch, dass die Meinungen jetzt auseinandergehen, ob es jetzt wirklich diese eine Person ist, der dieser Antichrist sein wird, oder ob es eine Institution oder eine Regierung oder dergleichen sein wird. Die Geschichte gerade über diese Vorläufer, die macht deutlich, es konzentriert sich dann immer besonders in einer Person. Natürlich steht die Person nicht alleine da und es ist immer irgendwas noch mit dazu. Aber es wird sich dann meistens so an eine Person konzentrieren. Wir werden dann in Daniel 8 von der Schreckensherrschaft eines anderen kleinen Hornes, eines Vorläufers des Antichristen hören, von Antiochus Epiphanes. Ich will es jetzt nochmal zusammenfassen. Daniel 7 gibt uns eine Übersicht der Geschichte der Menschheit von der Zeit Daniels bis ganz ans Ende der Welt. Also interessant. Daniel hat diese Offenbarung in der Zeit, als das Volk Gottes wo ist? In Gefangenschaft. Und in der Zeit sozusagen, als sich ein mächtigeres Weltreich erhebt als das vorherige. Also in einer Zeit, wo man denken könnte, das Volk Gottes, die Geschichte des Volkes Gottes ist zu Ende. Was soll jetzt noch kommen? Der Tempel ist zerstört, es ist sowieso vorbei. Was lohnt es sich jetzt noch, Gott nachzufolgen? In dieser Zeit bekommt Daniel diese Vision. Am Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Weltreich aus diesen Visionen. Und da macht Gott deutlich, es ist noch lange nicht vorbei. Es werden vier große Weltreiche kommen und aus dem vierten großen werden dann nochmal zwei weitere Phasen folgen. Und am Ende wird alle Macht in den Händen einer lästernden Einzelperson konzentriert sein. Es ist noch lange nicht das Ende erreicht. Mag es jetzt verschiedene Deutungsmöglichkeiten dieser einzelnen Details dieser Tiere geben, natürlich ist man da sich nicht immer einig, aber das Entscheidende folgt erst jetzt. Während Daniel quasi diese Vision vor Augen hat und dann dieses lästernde Horn sieht, hebt er seinen Blick förmlich nach oben, schaut in den Himmel und sieht, da werden Throne aufgestellt. Er schaut in den himmlischen Thronsaal oder besser gesagt mehr in den himmlischen Gerichtssaal. Und der Hochbetagte, es ist Gott selbst, setzt sich auf seinen Thron. Und dieser Thron ist nicht einfach nur ein schöner goldener Thron, sondern ein feuriger Thron, der hat feurige Räder. Es ist also mehr sowas wie ein Streitwagen. Er ist bereit, um auszufahren in den Kampf oder ins Gericht. Und von ihm geht dieses Feuer des Gerichts aus. Unheimlich viele himmlische Wesen umringen ihn, ja, und dann werden da diese Bücher aufgetan, Bücher, die dafür stehen, oder in denen sozusagen die Taten der Menschen aufgezeichnet sind. Es sind alles Symbolik, ich glaube nicht, dass es im Himmel große Aktenschränke gibt, alles Symbolik, aber es wird klar sein, dass alles aufgetan wird, was gelaufen ist bei jedem Menschen. Also während die Reiche und Herrscher dieser Welt denken, alle Macht zu haben und sich an die Stelle Gottes setzen zu können, total alles kontrollieren zu können, insbesondere dieses kleine Horn, da tagt schon längst das göttliche Gericht. Das ist der Punkt. Und setzt seinem Treiben ein plötzliches Ende. Und wisst ihr was, hier ist nicht die Rede von einem Krieg, dass es nochmal so spitz auf Knopf steht. Hier wird dann einfach das Gericht ausgeführt. Gott wird mit einem Mund, mit dem Hauch seines Mundes, dem Bösen auf der Welt ein Ende setzen und es vom Globus wegfegen. Ja, Vers 26, aber das Gericht wird sich setzen und ihnen die Herrschaft wegnehmen und sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Es genügt ein Wort Gottes, um jeglichem Bösen ein Ende zu bereiten. Das ist der Kern des Traums von Daniel. Nur einer ist allmächtig und das ist Gott. Und nur sein Reich wird ewig währen. Und Gott hat die ganze Weltgeschichte schon, die Geschichte und die Macht in seiner Hand. Deshalb wird im Vers 12 gesagt, er hat jedem Reich seine Zeit schon gesetzt und auch den Untergang. Aber mit diesem Gesicht, dass er dann diesen himmlischen Gerichtssaal sieht, ist die Vision auch noch nicht zu Ende. Es wäre ja schrecklich, wenn die Vision hier zu Ende wäre. Gericht. Nachdem die Menschen sozusagen diese schrecklichen Reiche ertragen mussten, kommt dann noch Gott und macht alles platt, das war's. Es wäre wirklich schrecklich. Nein, jetzt kommen wir nochmal zu einem Höhepunkt des Höhepunkts. Vers 13, und ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn der Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Nun, diese Person ist Christus. Zum Zeitpunkt dieser Vision hatte er noch nicht Menschlichkeit angenommen, darum steht hier, er war nur gleich einem Menschen, gleich einem Sohn des Menschen. Also diese Erscheinung ist also eine Prophezeiung über die Menschwerdung Jesu und über den Sieg und die Herrschaft des Sohnes Gottes. Und ihr wisst, dass Jesus hat sich mit Vorliebe selber als der Menschensohn bezeichnet. Wenn er von sich sprach, sprach er meistens davon, dass er der Menschensohn ist. Er hat damit deutlich gemacht, dass er wirklich Mensch geworden ist. Aber er hat damit auch auf diese eher geheimnisvolle Gestalt aus Daniel 12 hingedeutet und deutlich gemacht, ich bin dieser. Dieser, der göttliche Ehre bekommt und Herrschaft und Macht. Ja, ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Nicht das kleine Horn, wo dann irgendwann alle denken werden, wow, das ist es jetzt. Nicht das kleine Horn, sondern der Menschensohn, der Mensch gewordene Sohn Gottes wird für immer regieren. Im Philipper 2, Vers 6 bis 11 erfahren wir, wie es ganz konkret zu dieser Erhöhung des Menschensohnes kam. Der, als er in der Gestalt Gottes war, Jesus Christus, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum, weil Jesus sich so erniedrigt hat zu unserer Rettung, darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und damit komme ich zu meinem zweiten großen Punkt zu diesem Kapitel. Das erste war jetzt erstmal die Vision und ihre Deutung und jetzt kommen wir zur Vision und ihre Bedeutung für uns. Manchmal wird uns das Böse in dieser Welt allmächtig erscheinen. Da müssen wir gar nicht erst jetzt zu der allerletzten Generation gehören, die dann direkt unter dem Antichristen leben. Das passiert uns schon bei Kleinigkeiten, wo wir merken, boah, was soll hier noch werden? Wir können nichts ausrichten. Wir können nichts Positives bewirken. Ja, das Böse in der Welt, das macht uns deutlich, wie macht- und wirkungslos wir sind. Und wenn wir das merken oder wenn wir denken, dass es so ist, dann verlieren wir den Mut. Und zwar ganz schnell. Was bringt es in dieser gottlosen und unempfänglichen und undankbaren und unverbesserlichen Welt, Gutes zu tun? Jesus zu bezeugen, Dienste für ihn auszuführen. Das merken wir doch schon bei Kleinigkeiten im Leben, wo wir einfach merken, diese Tätigkeit ist sinnlos. Ich mache es und mache es und mache es, es bringt nichts. Da sagen wir, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Hoffnung, dass das jemals was wird. Ja, Daniel und seine Freunde haben uns gezeigt, wie wir in einer gottlosen Welt gottesfürchtig leben können. Aber bitteschön, wofür? Warum? Was bringt's? Diese gottlose Welt hat im Großen und im Kleinen die Macht, uns allen Mut und Hoffnung zu rauben. Und dann stehen wir da und dann tauschen wir uns nur noch darüber aus, wie schrecklich alles ist und steigern uns in Angst und Sorge, wo das noch alles hinführen soll. Ich bekenne mich schuldig, ich habe wahrscheinlich mindestens 3 solcher Gespräche diese Woche geführt. Ist alles so schrecklich. Und wenn das und das und das ist noch passiert, und wo soll das noch hinkommen? Oh ja, Daniel 7 bestätigt uns da drin. Die ganze Weltgeschichte führt unweigerlich zu diesem kleinen Horn, zu scheinbar grenzenloser Lästerung Gottes und Verfolgung des Volkes Gottes. Es wird aufgerieben. Wir werden immer schlechter Menschen erreichen können mit dem Evangelium. Die Mission wird unmöglich werden. Unsere Gemeinschaft wird immer mehr erschwert. Bibeltreue Kirchen werden verboten werden. Und in manchen Ländern erfahren Christen das ja schon. Und auch wir merken, dass auch in unserem Land das Klima rauer wird. Ich weiß echt nicht, in welcher Phase wir jetzt stecken. Ich weiß auch nicht, wie nah die Wiederkunft unseres Herrn ist. Aber ich denke, wir können eine gewisse Entwicklung nicht verleugnen. Albert Mohler, ein ziemlich bekannter, aus meiner Sicht auch sehr guter Theologe aus Amerika, hat bei der letzten Evangelium 21-Konferenz in Hamburg das so beschrieben. Er hat von 3 Entwicklungsstufen geredet. Die erste Stufe ist, dass seit dem Mittelalter haben wir die gehabt, dass das Christentum in der Mitte der Gesellschaft stand. Ja, das kennen wir so aus dem Mittelalter. Das Christentum war wirklich zentral. Alle waren Christen, das war völlig klar. Alles war christlich. Jedenfalls äußerlich. Ja. Dann kam eine zweite Phase, eine zweite Entwicklungsstufe, nämlich mit der Aufklärung. Und mit dieser Stufe begann man, das Christentum immer mehr von der Mitte an den Rand zu verdrängen. Also Christen wurden immer mehr Außenseiter, aber sie wurden in Ruhe gelassen. Das ist das, was wir kennen aus unserem Leben, aus unserem Land. Ne? Christen sind irgendwie komisch, aber was sie machen. Und jetzt gibt es aber noch eine dritte Stufe. Das Christentum wird nicht nur als Außenseiter eingeschätzt, sondern als Gefahr angesehen. Das ist die dritte Stufe. Und dann werden sie eben auch als Gefahr behandelt werden. Und ich denke, das ist die Stufe, die uns erwartet. Und die wir ja auch schon ein Stück weit merken. Ich spiele jetzt nicht darauf an, hier, die machen noch Gottesdienst und singen noch und sind deshalb eine Gefahr. Das meine ich jetzt nicht, ja, nicht, dass er mich missversteht. Aber wer Homosexualität als Sünde bezeichnet oder gegen Gender vorgeht oder so weiter und so fort, der geht doch gegen die Menschlichkeit vor, gegen die Freiheit. Das ist doch eine Gefahr, solche Leute sind doch eine Gefahr. Ja, das geht also ganz schnell. Dann wird es halt verboten durch ein wunderbares Gesetz, was so schön klingt, Antidiskriminierungsgesetz und so weiter. Wisst ihr, wenn auch die Gemeinde angefochten und angegriffen wird, schaut darauf, was Gott zu seinem Volk sagt. In Sacharja 2, Vers 12, denn wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das ist das, was Gott zu uns sagt. Und dann schreibt er weiter, juble und freue dich, du Tochter Zion. Und damit ist die Gemeinde, das Volk Gottes gemeint. Juble und freue dich, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Gerade wenn es so aussieht, als ob das Böse völlig triumphieren wird, seine Macht unbegrenzbar scheint, dann wird sie gebrochen werden. Und das wird dann geschehen, wenn der Herr wiederkommen wird. Und dann wird er Gericht halten und er wird für sein Volk den Himmel auf Erden bringen. Das ist das Ziel der Weltgeschichte. Darauf läuft alles zu. Das Böse wird je länger, je mehr Überhand nehmen. Aber es wird am Ende nicht die Oberhand gewinnen. Im Gegenteil, es wird deutlich werden, dass Gott die ganze Zeit die Oberhand hatte. Seine Gemeinde wird ja in Bedrängnissen bewahren. Und deshalb bringt es nichts, wenn wir alles dafür tun, um jeglichen Bedrängnissen als Christen aus dem Weg zu gehen. Wir sind ja oft eine Versuchung. Wie können wir Not und Leid und Bedrängnisse vermeiden? Es bringt nichts, diesen Bedrängnissen aus dem Weg zu gehen. Sie werden kommen und je länger, je mehr. Aber wir brauchen dennoch nicht den Mut verlieren. Wir brauchen auch nicht in dieses endlose Klagelied mit einzustimmen, denn selbst der letzte und schlimmste Antichrist ist aus Gottes Sicht nur ein kleines Horn. Es ist nur ein kleines Horn. Ein großes Maul wird geschrieben, ja, aber ein kleines Horn. Er ist die ganze Zeit unter Gottes Kontrolle und er wird wie alle anderen Reiche und Herrscher der Welt zu seiner von Gott bestimmten Zeit ein Ende finden. Die Gemeinde jedoch, die wird während der ganzen Zeit, auch während dieser Bedrängnisse von Gott bewahrt. Jesus hat es seinen Jüngern, hat es uns selbst gesagt, die Pforten der Hölle, das Mächtigste, was es so gibt, die werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und nicht nur das. Die Gemeinde, das Volk Gottes, die Heiligen werden mit ihm regieren. Ja, wir haben das hier an zwei Stellen gelesen, unter anderem Vers 17. Sie werden die Königsherrschaft erlangen und bis in Ewigkeit behalten. Warum? Warum wird das so sein? Warum wird Gott uns bewahren? Und warum werden wir am Ende siegreich hervorgehen? Weil Jesus am Kreuz schon alles dafür getan hat, um sein Volk ganz zu retten. Er hat uns dort erkauft durch sein Blut, durch seinen Tod. Wir gehören ihm. Wir gehören zu dem Menschensohn, dem, der alle Herrschaft, Ehre und Königtum innehat. Und wisst ihr was, liebe Geschwister? Darum lohnt es sich, mutig und treu zu folgen. Es lohnt sich, ihm zu dienen. Es lohnt sich, sein Wort zu bezeugen. Es ist der Mühe wert, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist der Mühe wert, Verachtung auf sich zu nehmen und zu dieser kleinen und ausgestoßenen Minderheit zu gehören. Denn wir wissen, wer am Ende siegen wird, wem die Zukunft gehören wird und wer schon die ganze Zeit alles in seiner Hand hält. Was werden wir jetzt gleich wieder beten? Was werden wir gleich alle wieder zusammen beten? Lasst es uns von Herzen bekennen, und einander zusprechen und zu Gott beten und sprechen, nachdem wir Gott gebetet haben, um, dass er unser täglich Nötiges uns gibt und dass er unsere Schuld vergibt und dass er uns durch diese Versuchung hindurchführt. Dann lasst es uns gemeinsam bekennen, denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.